Es ist bei meinen Jungen so eine allgemeine Ferienstimmung, dass man so das Gefühl hat, jetzt wird doch Essen langsam weg und da ist kein Mensch da. Und nun freue ich mich doch, dass Sie so zahlreich erschienen sind, sagt man ja in solchen Fällen, nicht wahr? Ich will lieber so ausdrücken, dass Sie sich mit mir für den Simson interessieren. Verstehen Sie, ich habe eine Freude daran, dass das Alte Testament im Licht des Neuen Testamentes zu verstehen. Es lohnt sich, dem nachzugehen, was Jesus meint, dass das Alte Testament von ihm zeuge. Aber ich bin oft nicht sicher, ob die Christen so, ob das die auch so interessiert. Und da bin ich also sehr froh. Es gibt eine nette Geschichte von dem Erweckungsprediger Gottfried Daniel Krummacher in Wuppertal im vorigen Jahrhundert. Der predigte wunderlicherweise mehrere Jahre lang über die Lagerstätten Israels, als sie aus Ägypten zogen nach Kanaan. Das steht im 4. Buch Mose, von da zogen sie nach Etham. Hat er darüber gepredigt. Etham heißt aufrichtig. Eine Station am Christenwege heißt aufrichtig. Und so. Und dann kam mal der Kronprinz nach Wuppertal, das war eine große Sache damals. Und dann kam der Hofmarschall am Samstag zum Pastor Krummacher und hat gesagt, er möge sich darauf einstellen, der Kronprinz käme in seinen Gottesdienst. Und da hat der Gottfried Daniel Krummacher gesagt, ja, er wisse nicht, was da einzustellen gäbe. Sie wären gerade auf dem Zug durchs Rote Meer nach Kanaan. Wenn aber seine Kirche Hoheit mitziehen wollte, dann wollten sie ihn als Mitpilger herzlich begrüßen. So möchte ich sagen, wir sind auf dem Zuge hinab nach Timnat ins Philisterland. Das ist eine etwas ausgefallene Tour. Aber ich freue mich, dass ich so viele Mitpilger auf diesem Wege habe und begrüße also diese Mitpilger herzlich. Und nun stehen wir Richter 14, Vers 10. Da wird erzählt, eine wunderliche Hochzeit. Eine wunderliche Hochzeit. Der Simson ist doch Geweihte Gottes. Er gewinnt ein Mädchen aus dem Heidenland, aus dem Philisterland, aus Timnat-Lieb, merkwürdigerweise. Oder verdächtigerweise. Und seine Eltern werben dann für ihn und dann gibt es also eine Hochzeit. Vers 10. Und da sein Vater hinabkam zu dem Weibe, machte Simson da selbst eine Hochzeit, wie die Jünglinge zu tun pflegen. Und da sie Philister ihn sahen, gaben sie ihm 30 Gesellen zu, die bei ihm sein sollten. Also ich habe viele Trauungen von so jungen Leitern und die haben dann so Brautführer, zwei gewöhnlich. Aber gleich 30, das ist ja happig, nicht? Simson aber sprach zu ihnen, ich will euch ein Rätsel aufgeben, den 30. Wenn ihr mir das erratet und trefft diese 7 Tage der Hochzeit, so will ich euch 30 Hemden geben und 30 Feierkleider. Könnt ihr es aber nicht erraten, sollt ihr mir 30 Hemden und 30 Feierkleider geben. Und sie sprachen zu ihm, gib dein Rätsel auf, lass uns hören. Der sprach zu ihnen, das Rätsel heißt so, Speise ging aus von dem Fresser und Süßigkeit von dem Starken. Und sie konnten in 3 Tagen das Rätsel nicht erraten. Am 7. Tage sprachen sie zu Simsons Weibe, überrede deinen Mann, dass er uns sage das Rätsel, oder wir werden dich und deines Vaters Haus mit Feuer verbrennen. Habt ihr uns hierher geladen, dass ihr uns arm macht oder nicht? Da weinte Simsons Frau vor ihm und sprach, Du bist mir Gram und hast mich nicht lieb. Du hast den Kindern meines Volks ein Rätsel aufgegeben, hast mir es nicht gesagt. Er aber sprach zu ihr, siehe, ich habe es meinem Vater und meiner Mutter nicht gesagt und sollte dir sagen. Na klar, sagt sie, selbstverständlich mir sagen. Und sie weinte die 7 Tage vor ihm und da sie Hochzeit hatten, aber am 7. Tage sagte er es ihr, denn sie drängte ihn. Und sie sagte das Rätsel ihres Volkes Kindern. Da sprachen die Männer der Stadt zu ihm am 7. Tage, ehe die Sonne unterging. Was ist süßer denn Honig? Was ist stärker denn der Löwe? Er aber sprach zu ihnen, wenn ihr nicht hättet mit meinem Kalbe gepflügt, ist ja auch eine Ausdrucksweise so, nicht? Herr Kavalier, ihr hättet es nicht getroffen. Und der, ich meine, die Bibel ist auch ein Humor drin, nicht? Und der Geist des Herrn geriet über ihn, und er ging hinab gen Askalon und schlug 30 Mann unter ihnen und nahm ihr Gewand und gab die Feierkleider denen, die das Rätsel erraten hatte. Und er grimmte in seinem Zorn und ging herauf in seines Vaters Haus. Soweit. Der letzte Vers gehört zum nächsten. Eine wunderliche Hochzeit geht da tumultuarisch zu. All die verheiratet sind, so alte Ehekrüppel wie ich, die denken, jetzt wäre das bei unserer Hochzeit. So wild ging es da doch nicht zu, nicht? Mord und Totschlag am Ende. Ich, als erstes möchte ich Ihnen sagen, diese Geschichte ist eine Fundgrube für Archäologen, für Altertumsforscher. Bei aller Bibelkritik geben Sie doch zu, dass das also eine sehr alte Geschichte ist, ein sehr alter Bericht, und dass man also hier eine Menge draus erfahren kann über Land und Leute, Volkssitten und sowas. Zum Beispiel, dass die... Ich muss lachen, wenn ich so meine Kommentare vorhole, oder wie sie sich daran aufhalten, nicht wahr? Ich halte nicht für so wichtig, dass die Eltern zum Beispiel für den Jungen werben. Er hat dem Mädchen erst nicht gesagt, er ging zu den Eltern, die gefällt meinen Augen, und dann mussten die Eltern hin und mussten werben, nicht? Ich muss sagen, meine Töchter kamen heutzutage alle an und sagten, ich habe mich verlobt. Nicht, wir haben doch die alte Sitte, dass die Eltern werben für den Jungen. Oder eine siebentägige Hochzeit, denken Sie, 7 Tage kommen hier dauernd vor, oft nicht ganz durchsichtig. Oder dass die Braut zu Hause bleibt, das hat die Leute namentlich, der letzte Vers müssen Sie wegdenken jetzt erstmal. Simson geht zurück und die Braut bleibt in ihres Vaters Hause. Und es scheint das eine Sitte gewesen zu sein damals. Und ein großer Altertumsforscher, Gunkel, Theologe und Altertumsforscher, der hat daraus geschlossen, dass die Philister, die beherrschten ja Israel, dass sie das kulturell höher stehende Volk waren und sorgten dafür, dass Israel sehr arm war. Und man konnte also einer israelitischen Frau nicht zumuten, in armen israelitischen Hütten zu wohnen. Nicht? Der Mann konnte sie gelegentlich besuchen, aber sie blieb bei ihren Eltern, wo mehr Komfort war. Da war schon ein Badezimmer und so. Aber ich finde, also das ist ganz bestimmt ein wunderschöner Knochen, auf dem sämtliche Archäologen rumbeißen können, diese Geschichte. Aber mich interessiert nun die geistliche Seite dessen, was hier erzählt wird. Und das möchte ich Ihnen zeigen. Hier ist das die Hauptsache der Geschichte. Hier wird die verborgene Hand Gottes, das verborgene Regiment Gottes im Moment deutlich. Das verborgene Regiment Gottes wird in dieser Geschichte auf einmal offenbar. Ich muss das ein bisschen ausführlicher Ihnen erklären. Der Schweizer Dichter Stickelberger, Emanuel Stickelberger, hat ein Buch geschrieben, Die verborgene Hand, wo er so kleine Skizzen aus der Kirchengeschichte bringt. Die verborgene Hand. Das ist ein schöner Ausdruck für das Regiment Gottes in der Welt. Ich bin überzeugt, und die Bibel sagt es uns, dass Gott die Hand im Spiel hat und die Welt regiert. Aber wie er das macht, das begreifen wir nicht. Sehen Sie, ich fuhr neulich, ich hatte jetzt eine Evangelisation in Hagen 6 Tage, und da fuhr ich so jeden Abend rüber, und da hält der Zug mal in Bochum so abends, alles schläft so halt, und dann hört man ganz laut, unser lieber Adenauer, den hat uns Gott wirklich geschenkt. Da bin ich aufgestanden, musste rüber mal gucken, was da saß, und ganz frei, Herr, da habe ich in meinem Herzen gedacht, so, du hast bestimmt vor 15 Jahren gesagt, unser lieber Adolf Hitler, den hat uns Gott geschenkt. Und wenn man heute fragt, war das nun Gottes Geschenk, sagt er, nee, da habe ich mich getäuscht. Das heißt, siehste, das ist gerade die Pointe bei der Geschichte, dass man das Regiment Gottes nicht so klar erkennen kann. Nicht? Da sagt man aber Gott geschenkt, wer weiß, mit Hitler war es nicht, mit Adenauer war das ihre Urteil. Verstehen Sie, das wissen wir nicht. Gottes Regiment ist nicht so sichtbar, dass man das sehen könnte. Der würde ich sagen, also sagen Sie ruhig, Adenauer ist ein großer Politiker, ist ein großer Mann und ich werde ihn hundertprozentig, aber sagen Sie, lassen Sie lieben Gott aus dem Hand da mal raus. Lassen Sie lieben Gott da raus, Sie können das nicht sagen, ich beschwöre Sie nicht. Lassen Sie lieben Gott da raus, denn das ist riskiert zu sagen, da sehe ich jetzt die Hand Gottes. Gottes Regiment ist ein verborgenes Regiment. Davon spricht die ganze Bibel. Also, dieses gewaltige Wort Jesaja 55, meine Wege sind nicht eure Wege und meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, sind meine Gedanken höher als eure Gedanken und meine Wege höher als eure Wege. Das heißt, wir können Gottes Weltregiment, mit denen seine Führungen nicht einfach so erkennen. Ich hatte so als Penäler in der Biologiestunde so ein Buch, da war so ein Abschnitt der Mensch, da lagen immer so Nerven so bloß. Das ist so auf den Bildern so. Und so möchten wir gern Gottes Wege bloßlegen. Siehst du, das ist seine Hand. Das können wir nicht. Die Bibel spricht so sehr davon, dass Gottes Weltregiment verborgen ist. Und es gibt nur eine Offenbarung Gottes, das ist ganz klar in Jesus Christus. Verstehen Sie? Und man fällt immer wieder rein, wenn man im Lauf der Geschichte sagen will, das ist Gottes Stunde. Jetzt müssen wir schon weiter. Gottes Regiment ist verborgen. Und nun sagt er, es heißt im Psalm 103, das ist ein wichtiges Wort, er hat seine Wege Mose wissen lassen und die Kinder Israel sein tun. Das heißt, es hat Gott gefallen, manchmal seine Führung, sein Weltregiment für einen Augenblick zu erhellen. Der Mose, dieser große Mann Gottes, hatte Durchblick durch einen Teil von Gottes Weltregiment. Er hat seine Wege Mose wissen lassen. Das ist ein ganz besonderes gesagt, wenn Gott mal so einen Augenblick die geheimen Fäden seiner Weltregierung sehen muss. Mose durfte sehen. Er hat seine Wege Mose wissen lassen und die Kinder Israel dann tun. Aber Sie verstehen, das war Offenbarung Gottes. Von natürlicherweise können wir seine Führung nicht verstehen. Weder im Weltregiment noch in unserem eigenen Leben. Der große Gottesmann Bengel hatte mal gesagt, für die Vernunft sieht aus, als verstünde sich Gott schlecht auf seinen Vorteil. Wenn ich der liebe Gott wäre, würde ich dafür sorgen, dass von morgen ab, wo meine Jungs ihr großes Bibellager haben, 400 Mann, oder wie viele, Sonne scheint. Der liebe Gott ist im Stand und lässt regnen. Er sagt, ihr könnt doch wenigstens beim Sorgbesee Sonne scheinen, da sind wir doch nur da. Nicht? Und es geht doch weg ums Reich Gottes, um diesen Jungen eine Freude zu machen. Es für die Vernunft sieht auch aus, als verstünde sich Gott schlecht auf seinen Vorteil. Das war ja auch so eine Segenstätte. Und am letzten Bombenangriff lässt er Gott kaputt gehen. Warum eigentlich? Verstehen Sie? Warum in unserem Leben so vieles so? Wir verstehen Gottes Weltregiment nicht. Das können wir nicht sehen. Das ist eine besondere Gnade, wenn er Moses mal einen Augenblick verstehen lässt. Verstehen Sie? Es gibt nur immer wieder zwischendurch eine klare Offenbarung Gottes, das ist in Jesus, wie wir selig werden. Verstehen Sie, wie wir selig werden können. Aber alles Liebe ist verborgen. Es sei denn, dass es ab und zu man erhält. Und das ist die Bedeutung dieser Geschichte, dass Gott auf einmal so einen Augenblick mal deutlich macht, wie er die Welt regiert. Wie wunderlich er die Welt regiert. Und das möchte ich also jetzt zeigen. Gottes Volk, Gottes erwähltes Volk, seine Gemeinde im alten Bund Israel, war unter die Gewalt der Philister gekommen. Und der Geist von dem Heidentum, der sickerte da ein. Das ist doch ganz klar, verstehen Sie, bei uns sind die Amerikaner maßgebend. Heute sagt jeder Junge bye-bye und hat Blue Jeans und Teenagers und verstehen Sie. Und gehen Sie über die Ostzone rüber, wo die Russen das große Wort haben, da kriegen sie, da gibt es keine Blue Jeans, da haben sie russische Ausdrücke dafür. Das kenne ich noch nicht so. Das ist ganz klar, dass die Besatzungsmacht, die Eroberer, dass die so ihren Geist, wissen Sie, so mitgeben. Und so kam der Geist des Heidentums in Gottes Volk hinein. Und Gott möchte jetzt, dass sein Erwählter Simson sein Volk aus der Knechtschaft mal herausführt wieder. Gott will, dass sein Volk nicht einfach sagt, wir gehören zur Welt und wir können da nichts machen, sondern dass sein Volk im Glauben auf die Beine steht und sich nicht im Geist der Welt unterwirft. Das will Gott. Und das hat dann Simson erwählt. Gott hat gesagt, der Simson soll Krach mit den Philistern kriegen, damit Gottes Volk endlich aus der Verklammerung, aus dem Heidentum der Welt herauskommt. Gott, der Simson soll Krach. Das ist Gottes Plan. Er lässt den Simson geboren werden, vorher ankündigen, er lässt ihn geweihten des Herrn, er gibt ihm den Heiligen Geist. Und nun kommt die Stunde, wo der Simson Krach anfangen soll mit den Philistern, um das Volk Israel aus der Verklammerung der Welt herauszulösen. Und wie fängt Gott das an? So, dass er den Simson zuerst richtig sich mit den Philistern vermählen lässt. Ne? Ihr könnt doch sagen, könnt ihr Gott so machen, dass ein Philister ihm einen Stein am Kopf wirft, hat einen Krach oder so. Ne? Gott geht so wunderlich vor, dass er den Simson nach Timnat führt, er gewinnt ein Mädchen lieber, muss er heiraten und aus dieser Hochzeit kommt der Krieg raus. Dass ich hier nicht erfinde, sehen Sie, aus, bitte schlagen Sie nochmal auf Kapitel 14, Vers 4. Da wird erzählt, wie Simson nach Hause kommt und sagt, ich habe in Timnat ein Philistermädchen gesehen, die gefällt meinen Augen. Aber seine Vater und seine Mutter wussten nicht, dass das von dem Herrn war. Denn er, der Herr, suchte einen Anlass, Ursache, wieder die Philister. Aber die Philister herrschten zu der Zeit über Israel. Der Herr will sein Volk durch den Simson erlösen aus diesem Geist und der Umklammerung und der Herrschaft der Philister. Und dazu muss er in Streit mit ihnen geraten. Und der Herr führt ihn so, dass er erst sich das aussieht, als wenn der Simson ganz den Philistern ergeben werden sollte. Er heiratet Philistermädchen, nur wird das ganz. Und aus dieser Hochzeit beginnt dann der Krieg zwischen Philistern und Simson. Und das war vom Herrn, steht hier. Das war vom Herrn. Ich glaube, dass das der Sinn dieser Geschichte, erst und größter Sinn ist, dass wir in Augenblicke mal sehen, dass Gottes Führungen außerordentlich kompliziert und wunderlich sind. Und dass der Herr am Ende seinem Ziel kommt. Wenn der Vers 4 in Kapitel 14 nicht drin stände, würde kein Mensch von uns hier die verborgene Hand Gottes sehen, in dieser ganzen Ernst unternehmen, nicht wahr? Warum erzähle ich Ihnen das so ausführlich? Ich erzähle Ihnen das so ausführlich, weil wir in unserem Leben die Hand Gottes nie so freigelegt kriegen. In unserem Leben bleiben die Rätsel. Warum tut das Gott? Warum hilft er da nicht? Warum macht er den nicht gesund? Warum lässt er mich diesen schweren Weg gehen? Bei uns bleiben die Rätsel. Und da wird uns so eine Geschichte erzählt, damit wir glauben können, er hat die Hand im Spiel. Er, der die Weltenschaft kennt, so ein kleines Menschenleben. So ein Simson, ein Philistermädchen und Israel und dich und mich. Er hat die Hand im Spiel. Weg hat er aller Wegen, an Mitteln fehlt es ihm nicht. Sein Tun ist lauter Segen, sein Gang ist lauter. Sein Werk kann niemand hindern. Als ich das, wenn ich es nur so ausdrücken könnte, wie ich es heute Mittag beim Vorbereiten empfunden habe, auf einmal hatte ich wie eine Vision, dass der Herr unser Leben in der Hand hat. Und im Augenblick, wo ich durch Jesus glaube, ich mich mal fallen lassen kann und sage, und wenn es noch so verrückt hergeht, diese Geschichte sagt mir, er hat die Hand im Spiel. Und wenn mir alles Unglück widerfährt, dann meint das Gegenteil, er will mir lauter Glück schenken. Er führt den Simson in die rechte Vermählung mit den Philistern und will, dass er Krach kriegt. Es sieht auch äußerlich aus, wenn Gott dies wohl, also das, es kommt meistens so raus, dass das anfangs böse aussieht, verstehen Sie? Und Gott das Gegenteil meint. Es sieht aus, als wenn Gott den Simson bei den Philistern reinbuttert und am Ende kommt das raus, was der Herr will, kriegt mit den Philistern. Er schickt mir Böses. Und seine Absicht ist es am Ende, lauter Gutes dabei rauskommt. Erziehung für mich, Segen, Trost. Ist ein wenig deutlich, oder rede ich zu überwachen? Ist deutlich. Das heißt, wenn er so im Regiment sitzt, dass man sich im Glauben einfach fallen lassen dürfte. Auch im Blick auf sein ganzes Leben. Auch im Blick auf sein ganzes Leben. Sehen Sie, es geht jedem von uns so, dass er eine Menge Probleme hat, mit denen er oft nicht rechtfertigt wird, nicht? Und da quält man sich mit rum. Und einfach mal sagen, Herr, jetzt gebe ich mich in deine Hand als Führer. Ich will das glauben, dass du wirklich führst. Und dann führt er mich genau in die entgegengesetzte Richtung und sage, ich will glauben, dass am Ende die richtige Richtung rauskommt. Sich fallen lassen. Sehen Sie, ich bin in den letzten Jahren immer auf meinen Reisen mit dem Wagen gefahren. Das wurde immer anstrengender, nicht? Für einen alten Mann. Vor einem 100 Wagen, von denen 99 nicht richtig fahren können, hinter einem 200, von denen 180 nicht fahren können, und dazwischen sich durchwühlen, nicht? Das ist nicht grausam, ist doch grausam. Und da bin ich drauf gekommen, fahre lieber mit der Reichsbahn. Alle anwesenden Eisenbahner heben mich hoffentlich hoch. Bundesbahn, meine ich, Bundesbahn. Oder Reichsbahn, die drüben heißt der Reichsbahn, ja. Fahre lieber mit der Bundesbahn. Und sehen Sie, da setzen Sie sich rein und jetzt können Sie nichts mehr machen. Jetzt müssen Sie dem Lokführer überlassen. Neulich ruckelt das so ab, denke, ha, jetzt fahren wir zusammen irgendwo, war dann doch nicht. Aber machen könnte ich nichts, nicht? Ich bin jetzt beim Autobahn, da ist er an. Beim Eisenbahnfahren, da hat der an. Und nun muss man in meiner amerikanischen Eisenbahn fahren, wo es noch viel schöner ist als bei uns. Wo nämlich das ganze Umsteigen, alles von der Bahn besorgt. Da müssen Sie sich fragen, wo geht der Zug und so, sondern da kommt ein Gepäckträger, nimmt den Koffer ab, bringt ihn da rüber, solche, bis da rein sitzen. Sie tun gar nichts. Sie können geschlossene Augen haben, die kommen ans Ziel. Und da habe ich gedacht, wenn ich das begriffen habe, was hier steht, wie Gott die Welt regiert, dann wird mein Lebensweg nicht mehr ein gequältes Auto fahren, wo ich dauernd die Hand am Steuer haben muss, sondern fahre ich Eisenbahn, wo er auf Lokomotive ist. Verstehen Sie? Wo ich mich fahren lassen darf, wo ich ruhen darf. Und davon sprechen ja nun unendlich viele Lieder und Bibelworte, dass man sein Leben ihm anvertrauen darf und ruhen darf. Kind Gottes, du darfst ruhen, heißt mein Lied. Kind Gottes, du darfst in einem Stopp sagen. Ich glaube, es ist deutlich geworden. Nicht dieses Herrliche, was hier gesagt wird, Mensch, hier geht es drüber und drunter und da wird auf einmal bloßgelegt, wie Gott die Welt liebt. Jetzt kommt ein zweites, was ich sagen muss. Bei dieser Hochzeit waren Feuer und Wasser zusammen. Simson, der Erwählte des lebendigen Gottes. Und diese ausgekochten Heiden, die Philister. Die Philister waren klotzig religiös, wie die Deutschen. Es gibt kein Auto ohne Götzen hinten drin, ohne Amulett, nicht? Wir werden so doll religiös allmählich. Es kommt bloß noch der Tag, wo das ein bisschen geeint wird. Da hat heute noch ein Hundchen, der andere hat ein Kätzchen da hängen, da dreht ein kleines Püppchen. Warten Sie mal, in 10 Jahren sind wir so weit, dass wir einen gemeinsamen Götzen haben, nicht? Der dann da hängt, ein Auto hängt. Und das nennen wir vielleicht Dagon. So hielten die Philister ihren Gott, Dagon, nicht wahr? Sie waren doll religiös. Ein falschen Gott, ein selbst erfundenen Gott. Wird immer erzählt, dass der umgefallen ist im Tempel. Da haben sie wieder aufgestellt, haben Gott wieder umgeschmissen. Und da brach sogar seinen Kopf ab, haben zusammengeleimt und haben wieder aufgestellt. Das ist ein Gott, nicht? Jesaja spottet mal über diese Götter, dass man sich abschleppen muss man tragen, ne? Und dann sagt er, lebendige Herr, ich will euch tragen bis ins Alter und bis ihr grau werdet. Das Heidentum hat nicht nur einen anderen Gott, wie das Volk Gottes, sondern auch einen anderen Geist. Einen anderen Geist. Was meinen Sie, wie die philistäische Hochzeit aussah? Das kann ich mir schrecklich gut vorstellen, wie die aussah. Nicht? 7 Tage lang ging es hoch her. Ne? Bei uns sind die Leute ja schon am Kreisen am ersten Tag und 7 Tage und immer tüchtig und tanzen und alles. Das macht da schon ziemlich rund gegangen sein bei so einer Hochzeit. Und da war der Vater und Mutter vom Simson. Wir haben ja gehört in dem Kapitel vorher, dass das fromme Leute waren. Die Mutter des Simson und der Manoah, der Vater, das waren Menschen mit offenen Ohr für die Offenbarung Gottes. Wie kamen die sich wohl vor bei so einer Hochzeit? Es wird uns das gar nicht weiter geschildert. Aber ich glaube schon, dass sie Not gelitten haben. Sehen Sie, es fängt schon so komisch an. Das heißt, als diese Philister den Simson sahen, gaben sie ihm 30 Gesellen. Als sie ihn sahen, das war ein Kerl mit seinem Haar, und so. Ich bin überzeugt, diese 30 Gesellen, das war nicht nur große Höflichkeit, 30 Brautführer, sondern dahinter steht ja ein Abmisstrauen. Als sie ihn sahen, sagten sie, Junge, die 30 stärkste Kerle hier, was weiß ich, was hier mit dem alles passieren kann. Nicht? Dahinter steht schon so ein Abmisstrauen. Es liegt über diesem einen Satz schon etwas davon, dass hier Feuer und Wasser zusammenkommen. Gottes Volk und die Welt. Philister und Kinder Israel. Und nun dieser andere Geist. Man möchte gerade mal ein bisschen stehen bleiben bei dem Unterschied von dem Geist der Welt und dem Geist des Volkes Gottes. Und zwar bloß im Blick auf die Freude. Es war eine Hochzeit, da wurde gefeiert, nicht? Man sagt auch, wir Christen könnten nicht feiern. Natürlich können wir feiern. Ich sagte Ihnen ja, dass mich jemand fragte, können Christen lachen? Da habe ich gesagt, bloß wir können lachen. Wir sind die Einzigen, die was zu lachen haben überhaupt. Und sehen Sie, da fand ich ein Wort von Spörtchen, das mir so Eindruck gemacht hat. Da sagt er, das ist sehr gut beobachtet, die Vergnügungen und Freuden und Feste der Welt sind so, dass man dabei nicht nachdenken darf und kann. Die Freuden der Kinder Gottes sind so, dass man dabei über den Ursache der Freude nachdenken kann und soll. Ich finde es ausgezeichnet. Denken Sie mal, nicht mal, denken Sie mal irgendwie, wir haben ja alle unsere schlechten Zeiten gehabt. Irgend so ein Fest, nur nicht dran denken. Also man trinkt ordentlich, man tanzt ordentlich, man bemüht sich nicht, nur nicht nachdenken, nur nicht nachdenken. Karneval ist 3 Tage nicht nachdenken, verstehen Sie? Je mehr ich mein Denken abschalten kann, desto besser kann ich mich freuen. Und die Freude der Christen ist so, dass sie immer größer wird, je mehr ich an den Grund meiner Freude denke. Ich kann morgens aufwachen mit schlechter Laune, auf einmal fällt mir ein, ich bin ja von Jesus erkauft zum Kind Gottes. Kind Gottes, neue Existenz. Ich denke nach und auf einmal sprudelt ein Feld der Freude. Das ist merkwürdig, dieser Unterschied. Nun waren also die beiden beieinander, die paar Leute aus dem Volke Gottes. Sehen Sie, wenn das Volk Gottes bei so einem Fest in der Majorität ist, dann ist verhältnismäßig einfach. Ich sage dir, ich habe 3 Töchter verheiratet und 3-mal Hochzeit gestalten müssen und stand 3-mal vor der Frage, wie sieht eine Hochzeit beim Pastor aus, nicht? Unmöglich, furchtbar langweilig, es muss furchtbar nett sein, es muss schön sein, aber und nicht einfach, nicht, sondern muss doch irgendwie schön sein. Und das war eine schöne Hochzeit. Und mitten im Nachmittag, da hatten wir von unseren Vätern und Großvätern, Urgroßvätern, was immer so gewesen, vor 5 bis 6, sagten wir so, jetzt gehen wir mal in einen Raum, stellen die Stühle zusammen und jetzt halten wir keine Bibelstunde. Es sind so viele da, die ein Wort sagen können. Und das war entzückend jetzt mal. So ein kleines Stündle nach Schwäbisch Manier. Das waren mindestens ein Dutzend, die ein Kurzwort sagen konnten. Und es war so schön. Und es war interessant, wie die Stündle anfingen, wie auf einmal ein ganzer Teil der Gäste abbröckelten und sagten, sie müssten jetzt doch schleunigst gehen. Und da haben wir gesagt, ja, schade, und aber schön, wenn sie da gewesen wären, nicht? Und von da war es noch viel schöner, nicht? Das ist natürlich bei so einer Hochzeit, konnte das natürlich nur die Eltern des Simson nicht machen, weil sie eine Minorität waren, nicht? Und so werden sie bloß gebetet haben und innerlich Not gelitten. Jetzt kommt das Dritte, das Rätsel. Ich kann leider nicht überzeugt sein, dass Sie alle die beiden letzten Dienstage da waren und darum muss ich die Geschichte, nehmen Sie an, nicht übel, nochmal kurz erzählen. Der Simson war erst nach Timnat gegangen und hatte das Mädchen gesehen, ging zurück und sagte seinen Eltern, ihr müsst für mich werben. Und da zogen sie alle 3 nach Timnat. Und wie sie auch in die Stadt runterkommen, die ist ähnlich wie Rüdesheim, da sind an Bergen Weinberge und da sind ja so Gänge zwischen den Weinbergen, so Mäuerchen und die Eltern bummeln vor und der Simson geht freundlichen Liebesgedanken hinten nach, nicht? Ein verliebter Jüngling Tatsächlich so. Auch dies kommt in Gottes Wort vor, sie ist sehr tröstlich. Ja, ein verliebter Jüngling und auf einmal springt ihn ein junger Löwe an. Also das ist gar nicht vermutet. Und dann packt er ihn, wie ein Anspringt ins Maul und reißt ihn einfach kaputt. Hat nichts in der Hand. Das heißt, der Geist Gottes kam über ihn. Der Geist Gottes kam über ihn. Und als sie dann nach einiger Zeit später wieder mal da, oder dann also mit Eltern wieder dahin ging, nun dieser Apostelmann, auf dem Weg zur Hochzeit, da ist der Simson, ohne seinen Eltern was zu sagen, mal beiseite gegangen, um zu sehen, dass es einem toten Löwen geworden ist. Und inzwischen war der Kadaver ganz ausgetrocknet und war die Gerippe, das Fell, kleine Höhle, und dann sind wilder Bienenschwarm angesammelt. Und der Simson, der ein Kerl war, tat, was ich nie riskierte, er griff einfach rein und holte sich Waben raus und aß von diesem guten Honig. Und die Eltern blieben stehen, wo ist denn der Simson? Da kommt er an, die Hände voll Honig, Hände voll Honig, und gibt seinen Eltern von diesem schönen Honig. Ich muss noch mal kurz darauf eingehen, dass diese Geschichte einen tiefen geistlichen Sinn hat. Dieser Löwe springt den Simson an und will ihn verderben. Und er zerreißt ihn. Jesus sagt, die Bibel sagt, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wer ihn verschlingen. Ich könnte es mal so sagen. Mein eigenes Ich. Ich, mir, mich. Erst komme ich und dann kommt nochmal ich. Dann kommt lang nicht, dann kommt nochmal ich. So ist der natürliche Mensch. So sind wir alle. Dieses Ich ist böse. Es will seine Lust, es will Streit, es will sein Recht. Es lügt. Dieses Ich muss, wenn ich Jesus gehören will, in den Tod. In den Tod. Ich bin mit Jesus gekreuzigt, sagt Paulus. Liebe, zieh mich in dein Sterben, lass mit dir gekreuzigt sein, was dein Reich nicht kann. Und Sie kennen ja die schöne Geschichte, die ist tausendmal erzählt worden. Ich war wie in einer Gemeinschaftsstunde. Einer sagt, das Ich muss ersäuft werden. Der alte Mensch muss ersäuft werden. Und einer sagt, ja, aber mein alter Mensch kann schwimmen. Der kann schwimmen, der ist immer wieder oben. So ist das, bis lange wir leben. Und nun springt ein Kind Gottes auf dieses Ich an. Wenn er am wenigsten mal, wenn man gerade vielleicht so sich freuen will im Herrn und denkt, so Augenblick habe ich so froh im Glauben, ich kann beten, durch die Bibel. Auf einmal will dieses Ich mich überwinden. Und das muss getötet sein. Ich möchte mal so sagen, der Simson hat nicht nur die Hände geklatscht und macht den Löwen weggejagt. Nicht bei mir singen nachts Katzen dauernd, ich weiß auch nicht warum. Da stehe ich nachts auf und aber ich kann die Katzen nicht kriegen, das zerreißen, verstehen Sie? So hat der Simson nicht gemacht, sondern er hat den Löwen zerrissen. Bitte hören Sie mir gut zu, das ist eine ganz wichtige Sache. Wir verscheuchen unsere Anfechtungen oft nur. Psychologisch heißt es, man verdrängt die Dinge. Aber zerreißen sie nicht. Man schiebt eine Sünde ein bisschen weg. Irgendeine Liebesünde, eine Lieblingssünde. Man schiebt sie ein bisschen weg, man verdrängt sie. Aber man zerreißt sie nicht. Ist der Unterschied klar? Psychologen sagen immer, Christen verdrängt die Dinge. Das kann sein, dass ich mit irgendeiner Anfechtung, einem Hass, einem Neid, einem Streit, einer Unkeuschheit, einer falschen Liebe und irgendwas nicht fertig werde. Und ich will auch gar nicht mit fertig werden. Träume mich von, aber das überdränge ich. Das sind an dem Löwen nicht weggescheucht, sondern zerrissen. Unter Jesu Kreuz darf ich Dinge, die in meinem Leben nicht sein dürfen, in den Tod geben. Der Löwe darf zerrissen werden. Drücke mich euch aus. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir Christen wirklich lernen in der Kraft unseres Heilandes, dass wir uns sterben. Glauben, dass meine Sünde unter die Füße getreten wird. Zerrissen wird, nicht verdrängt wird. Und diese Geschichte nun hat Simson natürlich bewegt. Er hat keinen Menschen davon gesagt. Seinen Eltern hat er Honig gegeben, aber nicht gesagt, wer der Honig kam. Und nun hat er bei der Hochzeit daraus ein Rätsel gemacht. Sein 30, ich nehme an, dass der Simson kapiert hat, dass die ihn beobachten soll. Als sie ihn sahen, gaben sie ihm 30 Gesellen mit. Und der Simson, so in froher Überlegenheit eines Kindes Gottes, sagt, ich will mal auf den Arm nehmen. Ich will euch auf den Arm nehmen. Das war ein Rätsel. Natürlich können sie das Rätsel gar nicht lösen. Denn das ist ein unlösbares Rätsel, nicht wahr? Speise ihn aus von dem Fresser und Süßigkeit vom Starken. Das heißt, von dem toten Löwen kam Honig raus, nicht? Löwen ist ein Fresser und Starker, von dem Speise aus. Wer soll sowas lösen? Der nächste Punkt ist die Frau. Die junge Frau des Simson, die ihm nun angetraut war. Die Gesellen konnten das nicht lösen und waren in Gefahr, ihre 30 Feierkleider zu verlieren. Und da haben sie hier die Frau gesteckt, mit Drohen, und haben gesagt, hör mal, du hast uns hier eingeladen, jetzt können wir noch blicken. Dazu sind wir nicht hergekommen. Du kriegst von deinem Mann das Rätsel raus. Alles kriegst du raus. Wenn deine Frau will, dass du vom Dach springst, dann bitte Gott, dass das Dach niedrig ist. Du kannst das rauskriegen. Und dann heult die Frau ihm vor und sagt, sag mir's. Nein, habe ich meinen Eltern nicht gesagt. Dass du mir es überhaupt nicht erzählt hast, das ist schon schändlich. Du hast mich nicht lieb. Ja, das ist natürlich ein Satz, der ist damals vor 1000 Jahren vor Christi Geburt gesagt worden. Und ist die Waffe der Frauen geblieben bis zu diesem Tage. Ich möchte mich hier nicht vergaloppieren. Es gibt ein wundervolles Buch von einem schwäbischen Ausleger Friedrich Meyer. Friedrich Meyer, Führung Gottes im alten Bunde. Also ich hoffe, Sie haben Freude genug, sowohl die Wahrheit als auch den Humor in diesen Sätzen zu hören. Ich will mich hinter Friedrich Meyer verschanzen, gewissermaßen an diesem kritischen Punkt. Die Philister wenden sich in ihrer Not an das Weib Simsons, der sie drohen, sie samt ihres Vaters Haus zu verbrennen, wenn sie ihnen das Rätsel nicht sagen. So fragt und plagt sie ihren Mann die 7 Tage der Hochzeit, macht ihn müde mit dem Weiberspruch, du hast mich nicht lieb, sonst hättest du mir das Rätsel gesagt. Ich lese also, wie es hier steht, bitte, was Sie also ärgert, das nehmen Sie nicht auf mein Konto, sondern auf Konto Friedrich Meyer, der aber im Himmel ist und allen Anfeindungen entnommen. Da steht, die Weiber, die doch die List und Schalkheit selber sind und voller Schlangengift vom Sündenfall her, verlangen insgemein von ihren Männern volle Aufrichtigkeit und restlos Vertrauen in der Mitteilung aller Geheimnisse. Und dies ist richtig. Sie haben aber selber eine Menge. Das erfordert die Liebe, sagen sie, und die meisten Männer gehorsamen ihnen und sind stolz darauf, so treue und verschwiegene Frauen zu haben, denen sie alles so voll und ganz anvertrauen können, die so liebevoll alle Lasten mit ihnen tragen, so und sich in allen Nöten und Angelegenheiten beraten. Deshalb ist es sehr schwer, einem Ehemann ein Geheimnis anzuvertrauen. Nur in Ausnahmefällen, nämlich wenn man den jahrzehntelangen Umgang genau kennengelernt hat, ist dies möglich. Einem Weibermann soll man nicht sagen, als was man ebenso gut ins Wochenblatt schreiben könnte. Das ist nicht wunderschön. Nun, meine Freunde, der Simson ist noch erbärmlicher in der Geschichte, nicht wahr? Ist noch erbärmlicher. Und man spürt ihm seinen inneren Grimm an, als er nachher sagt, hättet ihr nicht mit meinem Kalbe gepflügt, dann wüsstet ihr das nicht. Und sehen Sie, da möchte ich Ihnen als letztes jetzt dies sagen. Nein, als vorletztes. Wir müssen noch 3 Minuten geben. Wir spüren an dieser Stelle etwas von dem schrecklichen Geist dieser Welt. Wie reden diese 30 Gesellen mit der Frau vom Simson? Das ist eine Hochzeit. Wir verbrennen dich in des Vaters Haus. Das ist die Sprache der Welt, nicht brutal. Oh, ich weiß noch, wie ich in meinem schönen geistlichen Elternhaus in die Kaserne kam. Wie ich mich entsetzt habe am ersten Tag über den Tod. Wie die harmlosen Dinge so gesagt wurden, dass sie wehtaten. Das ist der Geist der Welt. Drohen, hassen, schlag dich tot, zünd dich an. Und da hinein ist der Simson nun geraten. Entweder wird er da verschlungen davon, oder er tut das, was Gott will. Er entreißt sich und wird der Feind der Philister. Und dies wird geschehen. Und das beginnt damit, dass das andere, was ich Ihnen noch zum Schluss sagen will, ich muss schnell machen, meine Zeit ist rum. Simson ging hin und schlug 30 Philister tot und nahm in ihr Gewand und gab es denen, die das Rätsel als nun wussten. Das klingt schrecklich. Aber bitte, das Neue Testament sagt, dass alles im Alten Testament uns zum Vorbild und zur Lehre geschrieben sei. Das heißt, diese Kämpfe Simsons mit den Philistern sind ein Bild, sagt das Neue Testament, der geistlichen Kämpfe eines Jesusjüngers. Der geistlichen Kämpfe eines Jesusjüngers. In dieser Stunde beginnt Simson zu kapieren, was Gott von ihm will. Und er schlägt 30, sogar 30. Das ist doch kein Kinderspiel. Er fängt allein einen Krieg an gegen ein Volk. Und siehst, und dies ist ein Wort für die neutestamentliche Gemeinde, wenn du spürst, dass du ein Kind Gottes geworden bist, durch Jesus erkauft, dann fang an zu streiten. Dann werden Sieger. Sieger in dem Sinn, dass du mit dir selber fertig bist. Sieger auch in dem Sinn, dass du andere zum Heiland bringst. Meine Freunde, wir haben mal so einen Aufschwung erlebt, auf einmal stagnieren wir wieder. Merken Sie, wir stagnieren auf einmal. Es geht nicht weiter. Führen wir noch seelsorgliche Gespräche mit Weltmenschen. Führen wir andere zum Herrn. Erschlagen wir noch 30 Philister. Sind wir auf Siegeslinie? Jetzt hat doch Simson begriffen, was er soll. Ein Sieger in der Kraft des Herrn sein. Und da wollen wir ihn von ihm lernen.